Stell dir vor, wir gingen in alles, was wir tun, alles, was wir hier machen. Jede Tätigkeit. Es ginge nur darum, dass wir sagen, Gottes Güte reicht mir. Egal, was du tust. Du kannst sagen, nur deine Güte reicht mir. Ich habe dir ein Lied mitgebracht. Ich will dir noch einen Ausschnitt von diesem Lied als Einstieg in die Predigt heute vorspielen, dass du hörst, worum es mir heute geht. Vielleicht kennst du dieses Lied, das ist ein nicht allzu altes Lied, aber auch nicht mehr ganz modern. Je nachdem, wie alt man so ist, wird man das entsprechend einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele von euch kennen. Die Assi spielt euch das jetzt mal vor.
Man kann so vieles ändern, wenn man zu kämpfen bereit ist, aber nicht diese Ungerechtigkeit. Wenn sie vorbeigeht, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Vor einem Himmel ist es sie, die ich bemerke. Ihre Königlichkeit ist nur ein Königbild, ein anderer als ihr. Ich bin wenig königlich.
Sagen hoffentlich, der ist unwürdig, über Asterix und Obelix zu sprechen. Da kennt er sich nicht mit aus. Bin ich völlig unwürdig, aber ich versuche es trotzdem mal, dieses Lied, sie sieht mich einfach nicht, kommt ja von Asterix und Obelix, der Obelix ist verliebt in die Valhalla. Und sie sieht ihn nicht. Und dieses Lied beschreibt das so schön, diese Qual, die das beim Obelix auslöst. Er wird nicht gesehen. Kardinalsfehler einer Predigt ist, ganz am Anfang der Predigt sich sofort von so ein paar Leuten zu verabschieden, indem man irgendwas Dummes sagt. Oder das andere, man sagt was über jemanden und hat den vorher nicht gefragt. Jetzt werde ich euch gleich was erzählen von jemandem, den ich vorher nicht gefragt habe. Und ich habe nicht gefragt, weil ich dann keine Erlaubnis bekommen hätte. Also erzähle ich die Geschichte so, dass man die Namen nicht weiß. Ihr wisst nicht, wer es ist. Der eine oder andere kann sich vielleicht denken. Da war auf der Marienhöhe zu meiner Schulzeit und da war so ein Liebespaar. Die waren noch nicht so lange zusammen und er hat sich echt schlecht benommen. Und sie sagte, pass auf, das funktioniert mit uns nicht. Das wird so nichts. Und hat das auch in die Tat umgesetzt. Und er hatte das Gefühl, sie sieht mich nicht. Nicht mehr. Sie sieht mich nicht mehr. So, dass er dachte, und wenn ich nur einen Nachmittag in der Woche bekäme, für den Rest meines Lebens, ich würde ihn nehmen. Wenn sie mich nur sehen würde. Einen Nachmittag. War gut, dass es so war. Weil alles ist gut geworden. Es gibt ein Happy End. Aber kennst du das Gefühl? Du sehnst dich nach etwas. Du willst jemand sein. Du willst irgendwo hin und du willst vielleicht gesehen werden und man sieht dich einfach nicht. Ich habe neulich von jemandem gelesen, der beschrieb so, er ist heute eine extrem extrovertierte Person. Viele Menschen kennen ihn und wenn er in einen Raum kommt, dann sehen ihn alle Leute. Aber er war als Kind oft auf Freizeiten und alle, wenn er die jetzt Leute wieder trifft, dann sagen die mal, wie, du warst damals auch auf dieser Freizeit, da war ich auch, aber dich habe ich nicht gesehen. An deinen Bruder kann ich mich erinnern, aber an dich nicht. Er wurde immer übersehen. Keiner hat ihn gesehen. Kennst du das, dass du irgendwo bist und man sieht dich einfach nicht. Bei der nächsten Beförderung eigentlich hätte man dich doch sehen müssen. Aber die Kollegin oder der Kollege wird gesehen und befördert. In der Familie, du reibst dich auf, du machst und tust und strengst dich an. Und irgendwie hast du das Gefühl, keiner sieht es. Keiner nimmt es wahr. Oder du bist tatsächlich total verliebt und der andere oder die andere sieht dich einfach nicht. Wie schnell kommt dieses Gefühl, dass du übergangen wirst und übersehen wirst? Du bist gar nicht wichtig. Keiner interessiert sich für dich. Sie sehen dich noch nicht einmal. Manchmal ist das ja auch gut so, oder? Das sage ich oft Leuten, wenn sie sagen, was sollen die Leute von mir denken, wenn ich das anhabe? Dann sage ich mal, die sehen dich gar nicht. Also mach dir keine Gedanken, die nehmen dich nicht mal wahr. Aber oft tut es uns sehr weh. Oft schmerzt es. Oft löst es bei uns etwas aus. Und dann bist du in diesem Land und Gott hat dir ja eigentlich versprochen, dass es groß werden soll, dass es toll werden soll in deinem Leben. Und wie viele Predigten hast du gehört, wo dir gesagt worden ist, dein Leben, du wirst es rocken mit Gott. Alles wird anders, wenn du mit Gott unterwegs bist und es wird groß und schön. So wie bei Abraham. Gott sagt ihm, du wirst so viele Nachfahren haben, man wird sie nicht zählen können. Wie sah sein Alltag aus? Im 1. Mose 15 endet es kurz nachdem Gott ihm diese Prophezeiung gegeben hat. Da steht da von den Kenitern und den Kenasitern und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter. Und die Kanaaniter und die Girschiter und die Jebusiter. Diese ganzen Iter. Kommt dir jetzt vielleicht albern vor, aber ist es nicht so im Alltag da, diese ganzen Iter, die immer rumrennen. Überall um dich herum, all dieses, was dir begegnet. Und du denkst, jetzt kämpfe ich. Und in dem Lied gerade ganz am Anfang von diesem Auszug haben wir gehört, diese Ungerechtigkeit. Und ich bin ja bereit zu kämpfen. Man kann so vieles ändern, wenn man zum Kämpfen bereit ist. Und vielleicht willst du kämpfen und du hast Mut und dann merkst du aber, es sind zu viele. Die Perisiter hätte ich geschafft, aber diese komischen Girgashiter, die machen es jetzt. Ja? Jetzt kann ich nicht mehr. Ich werde noch nicht mal gesehen. Wo ist Gott? Und darauf, im 1. Mose 16, kommt folgende Geschichte. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar Abraham keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, also schlaf mit meiner Magd. Vielleicht werde ich aus ihr erbarmt werden, also vielleicht wird sie schwanger. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, die Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, also er schlief mit ihr, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Also Hagar wirkte anscheinend etwas überheblich gegenüber Sarai. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Also ich werde gerade auf den Satz nicht so viel eingehen, nur um das mal so nehmen. Das verstehe ich gar nicht. Also sie gibt ihm die Magd und sagt, hier mach mal. Ne? Und hier, dann wird alles besser und dann klappt das alles genauso wie und jetzt passt ihr das nicht, jetzt ist er schuld. An irgendwas erinnert mich das. Also ich weiß nicht. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Auch krass. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Also mach doch, worauf du Lust hast. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Also Hagar wurde dann von Sarai schlecht behandelt. Ich habe eine Menge schon gehört und gelesen zu dieser Geschichte. Und irgendwie geht es doch meistens, damals auch Sarai und Abraham, später Sarah und Abraham, meistens geht es um die beiden. Aber wer sieht hier eigentlich Hagar? Wie muss die sich gefühlt haben? Wer sieht eigentlich auf Hagar? Wir Christen schauen nicht so gern auf Hagar, kommen wir auch noch später drauf, weil da entsteht so eine Linie, die passt uns nicht in den Kram. Da gucken wir nicht so gern hin. Könnte ja was mit uns zu tun haben und wir trennen uns so gern von anderen. Dabei sind wir Geschwister. Wer schaut hier auf Hagar? Die Sklavin. Also nur mal so unseren edlen Verlauf der Linie der Christen, wo so alles anfing, wo doch alles so schön und so richtig ist. Das ist eine ägyptische Sklavin, die da gehalten wird, dass sie nicht mal entscheiden darf, von wem sie ein Kind bekommt und von wem nicht. Also heute haben wir ja auch sowas wie Leihmutterschaft. Aber da darf die Frau wenigstens selbst entscheiden, ob sie dazu bereit ist, in der Regel. Also wenn es ganz offiziell ist. Die hatte nichts zu melden. Der Sarai kommt die Idee. Abraham durfte sagen, okay oder nein. Der hat dann ja gesagt. Ne, klar, wahrscheinlich war sie nicht hässlich, mache ich ihr ein Kind. Greifen Gottes Plan ein bisschen vor. Das ist die große Geschichte, die wir auch immer da drum spinnen. Aber erstmal, wer sieht eigentlich Hagar? Wer schaut auf ihr Schicksal? Wie muss sie sich gefühlt haben? Weg von zu Hause. Keiner da, mit dem sie verwandt ist. Sie buckelt Tag ein, Tag aus. Dann kommt der Chefin die Idee, dass sie sich von ihrem Mitte 80-jährigen Mann, ja, ein Kind machen lassen muss. Und dann wird sie auch noch schwanger, es klappt alles. Und dann passt der Sarai auch nicht, weil sie sieht in dem Blick von der Hagar so eine Überheblichkeit. Mag sein, dass da auch was war, aber also Hagar, ne, klar guckt die dann vielleicht so. Ich hab's hinbekommen, Chefin. Wer sieht dieses Mädchen? Wer sieht diese Magd? Und so geht es uns manchmal. Und die Dinge laufen nicht so, wie wir sie uns wünschen. Und es ist nicht so, dass das Leben geradlinig ist. Immer wieder passieren Sachen, die uns nicht passen. Und das Leben ist ungerecht. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, also ne, nicht so Kinder, die es vielleicht noch nicht verstehen, aber so Jugendlichen. Ich erinnere mich immer an meine Kindheit. Ich hatte eine große Klappe schon immer, auch in der Schule, und ich hatte gar kein Problem damit, Lehrern zu widersprechen. Und dann hieß es immer, und das werfe ich meinen Eltern wirklich auch vor, ich werfe denen nicht viel in der Erziehung vor, aber ich werfe meinen Eltern vor, vor allem meiner Mutter, dass sie das zugelassen hat und dann auch noch immer gesagt hat, ja, der hat halt so ein Gerechtigkeitsempfinden. Nee, der hatte einfach nur eine große Klappe und meinte zu allem auch was sagen zu müssen. Klar hatte das oft auch was zu tun, dass ich Partei ergriffen habe für irgendwen und für irgendwas, aber es war auch manchmal Überheblichkeit. Was ich sagen will, ist einfach, dass wir uns klar werden müssen im Leben, die Dinge laufen nicht immer gerecht. Es wird nicht immer gerecht sein, was uns begegnet. Es wird auch nicht immer gut sein, was uns begegnet. Wir müssen das akzeptieren. Es passieren ungerechte Sachen. Nur so wie die heilige Sarai, die heilige Sarah, die wir oft in einem so tollen Licht sehen. Was muss das für eine Zicke gewesen sein? Die hat der Hagar das Leben so zur Hölle gemacht, dass die hochschwanger in die Wüste fliegt. Sie floh vor ihr. Also als Sklave fliehen. Wir wissen im Grunde, was das bedeutet. Das ist unter Gefahr, unter Todesgefahr. Das Leben war ein Albtraum geworden. Es war nicht einfach nur schwer, so wie es bei uns manchmal schwer ist. Wir leiden so unter diesen Umständen, die wir so haben. Gestern wieder jemand gesehen, vor mir stand der an so einer Rezeption und er sagt, das hat uns ja so mitgenommen, die letzten 2 Jahre. Oder sagte der dazu, der Rezeptionistin, in seinem Lacoste-Shirt, schick, dann stieg er in sein dickes Auto und fuhr vom Golfplatz weg. Da dachte ich, Alter, das hat dich ganz schön mitgenommen, das Leben. 80%, 90%, 98% der Weltbevölkerung hätten gern unsere Probleme. Wenn wir uns beschweren, wenn du morgen jammerst über dein Schicksal, dann denk daran, 98% der Weltbevölkerung hätte gern deine Probleme. Die würden sofort tauschen, sofort. Und Hagar war in der Wüste. Und dann saß sie da und vermutlich war sie bereit zu sterben, weil was sollte ihr da schon begegnen? Was sollte kommen in der Wüste? Und dann sagt die Geschichte, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Das finde ich immer so toll bei Gott. Ne? Das ist ja Gott, der ihr begegnet. Was soll diese Frage, als wüsste das nicht. Er will es nochmal hören. Wie oft habe ich das hier auch schon, ich weiß, ich langweile euch damit, aber um uns das klar zu machen, dass Gott das immer wieder noch fragt, wie Jesus, was willst du, dass man dir tut? Ja, der ist lahm, kann nicht gehen und Jesus fragt, was willst du? Und hier fragt er, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, ich komme von Sarai, meine Herrin. Vor ihr bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Großartig, oder? Also das ist jetzt das, was ich von Gott erwarten würde. Wenn ich jetzt wirklich am totalen Ende bin und leide unter den Umständen, dann sagt Gott zu mir, ja, und dann geh zurück in die Situation. Und demütige dich, trag es in aller Demut. Das ist so ein Spaß, wenn ich beim Skifahren bin. Ne? Dann sage ich immer, ich hätte gern jemanden, der in Demut meine Skier trägt. Habe ich noch nie einen gefunden? Findet sich einfach keiner. Ich muss immer selber tragen. Dann noch von anderen trage ich die. Und nur ganz manchmal in Demut. Aber stellt euch die Situation vor. Also die hat Grund, Schluss machen zu wollen. Was sollte noch kommen? Was sollte noch kommen? Ein Kind zur Welt bringen für den Mann der Herrin, die sie hasst. Was sollte noch kommen in dem Leben? Und was wird sie wohl erwartet haben, wenn ihr vorher jemand gesagt, pass mal auf, du gehst da hin und setzt dich an diese Quelle. Und dann kommt Gott zu dir. Und der wird dich ansprechen. Was erwartest du dann? dann würde ich erwarten, dass Gott dann alles macht, dass es endlich Gerechtigkeit gibt. Weil ich war zu kämpfen bereit gegen diese Ungerechtigkeit, aber ich habe es nicht geschafft. Aber wenn es einer schafft, dann schafft es auch Gott und der wird alles neu machen. Wenn dein Gott zu mir käme und würde sagen, geh zurück in aller Demut und setz dich dahin. Und weißt du was, diesbezüglich gab es in dieser Geschichte auch kein Happy End. Weil Gott sagt dann zu ihr was man auch so hätte erwarten können, dass es kommt. Siehe, du bist schwanger, wusste sie selber, oder? Da brauchst kein Gott für, um das zu sehen. Du wirst einen Sohn gebären. Okay, da haben wir schon mal 50-50. Und dann macht er eine Ansage, gib ihm den Namen Ismael. Das heißt übrigens, Gott hört. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Dann beschreibt dieser Engel, Gott beschreibt der Hagar, wie der Sohn sein wird, dass er sein wird wie ein Wildesel und dass er gegen alles kämpft und allem die Stirn bietet und dass er sich mit seinen Brüdern streiten wird, und das ist so eine Prophezeiung bis in unsere Zeit. Das ist die Linie der Araber, die da entstanden ist. Die Linie der anderen großen Weltreligion. Spannend ist die Antwort, die Hagar darauf gibt, sich selbst. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, und sagt, jetzt wird spannend, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man diesen Brunnen bis heute der Gott, der mich sieht und der Gott, der sich sehen lässt. Er ist zwischen Kadesh und Beret. Mich erinnerte diese Geschichte, als ich das vorbereitet hatte, diese Woche so ein wenig an den Zachäus. Für die, die da so nicht ganz so drin sind in der Geschichte, das ist dieser kleine Mann, über den die Bibel sagt, dass er rannte zu sehen, wer denn Jesus sei. Er wollte ihn unbedingt sehen. Was hat sich hier für die Hagar geändert? Nichts. Gar nichts hat sich geändert. Sie ist tatsächlich zurück und alles ist so geblieben, wie es war. Ich glaube nicht, dass Sarai plötzlich total nett zu ihr war. Wer weiß, was los war, als sie dann wieder da stand. Aber Hagar war glücklich. Weil das, wonach sie sich sehnte, war wie bei Zachäus, das zu sehen, wer Gott wohl sei. Und wenn wir uns manchmal fragen, und da sehe ich eine Riesenparallele zu unserem Leben, wenn wir uns manchmal fragen, warum lebe ich in diesen Umständen? Warum ändert Gott diese Umstände nicht? Stell dir vor, einer käme zu dir und würde dann sagen, ja, hör mal, wie wichtig ist es dir, Gott zu sehen? Ich wette, ich würde antworten und würde sagen, naja, im Moment habe ich gar keine Zeit zu gucken, wer Gott denn sei, ich bin so mit meinem Problem beschäftigt. Dabei ist das unser Problem. Wo ist diese Sehnsucht in unserem Herzen? Danach zu wissen, wer Gott wirklich ist, ihn zu sehen, ihn zu erkennen. Weil es ist dieser Gott, so wie Hagar es sagt. Und was ich manchmal so, es gibt manchmal so Sachen, die hast du auch. Da redest du mit jemandem über ein Lied, ein Film, über irgendetwas. Und das hat dich total bewegt in deinem Herzen. Und der andere sagt, naja, hatte ich jemandem eine Serie empfohlen, habe gesagt, das musst du gucken, das ist lustig. Weil ich dachte, das ist genau sein Humor. Und eine Woche später sagt er, fand ich gar nicht witzig. Und manchmal geht es mir auch mit so Bibeltexten so. Und dann denke ich mal, ich hoffe, ihr seht, was da steht. Der Gott, der sieht und der Gott, der sich sehen lässt. Das ist alles, was wir brauchen. Alles, was es bedarf in unserem Leben. Mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht haben. Und wenn uns die Welt erzählt, so wie es beim Zachäus war, da steht nämlich, dass die Menschenmenge ihnen die Sicht verdeckt hat. Und so ist es bei uns auch. Die Welt um uns herum, die Menschen um uns herum sagen uns, was wichtig ist, was unser Gott sein soll. Und dabei versperren sie uns die Sicht auf Jesus Christus. Wir sehen nicht, wo Gott ist, weil wir mit allen Sachen beschäftigt sind, die angeblich so bedeutsam sind. Dabei geht es nur um eins, Gott zu sehen und zu verstehen, dass er dich sieht. Er sieht dich. Er sieht dich, dass du mal wieder übergangen worden bist. Er sieht dich, dass du dich gerade so unglaublich schlapp fühlst. Er sieht, dass sich deine Liebsten nicht sehen. Damals bei mir auf der Marienhöhe, es war die Sehnsucht in meinem Herzen, dass ich gesehen werde. Und ich wünschte mir nichts mehr, als gesehen zu werden. Es wäre unerträglich gewesen, wenn sie so wie in dem Lied mich nicht sehen würde. Und so ist es auch mit Gott. Gott sehnt sich so danach, dass du ihn siehst. Dass du dich danach sehnst, ihn zu sehen. Und gerade dann, wenn es dir nicht gut geht. Und gerade dann, wenn es dir gut geht. Es geht im Glauben nicht darum, dass Gott alles gut macht, so wie er bei Hagar nicht alles gut gemacht hat. Und lasst uns aufräumen mit dieser Vorstellung, dass Gott dafür sorgen wird, dass wir hier den Himmel auf Erden haben. Nein, Gott sagt zu dir und zu mir, geh zurück und sei demütig. Demütige niemand anderen, das ist nicht deine Aufgabe, sei demütig. Sei voller Demut und hab genug daran, dass dieser Brunnen da ist, an dem du satt wirst, der dir das Wasser des Lebens gibt. Dieser Brunnen, der dafür sorgt, dass Gott dich sieht und dass wir einen Gott haben, der sich sehen lässt. Mehr geht doch gar nicht. Was willst du mehr? Lass uns zusammen beten. Großer Gott, wie oft gehst du an uns vorbei und wir sehen dich einfach nicht. Und dann kommt es uns manchmal doch tatsächlich in den Sinn, Herr, dass du uns nicht sehen würdest. Dabei hast du uns schon vor tausenden Jahren hier in dieser Geschichte gesagt, ich bin der Gott, der sieht und der Gott, der sich sehen lässt. Herr, großer Gott, hab Dank für dein Licht. Hab Dank für die Güte und sie soll uns genug sein, Herr. Es soll uns genug sein an deiner Gnade. Und genug, dass wir dich sehen können. Hab Dank, dass du dich zeigst. Hab Dank, dass du uns begegnest und dass du eine Beziehung zu uns haben möchtest, Herr. Und wir wollen so sehr eine Beziehung mit dir haben. Großer Gott, wir wollen dir begegnen, so wie Hagar dir begegnet ist. Und Herr, wir wollen demütig sein. Wir wollen dir sagen, ja, Herr, wir nehmen unser Leben so, wie es ist. Wir akzeptieren die Dinge, die uns begegnen, aber wir wollen nicht akzeptieren, wenn uns Menschen erzählen, du wärst weit weg und würdest dich gar nicht interessieren. Wir wollen dir sagen, dass wir froh sind darüber, dass du hier bist, mitten unter uns. Dass du uns siehst, jetzt ansiehst, in deinen Arm nimmst und sagst, du wirst ewig an unserer Seite sein. Jeden Moment, jeden Augenblick, du lässt uns nie allein, Herr. Du bist unser Vater im Himmel.